Gott und Löffel.
Gott und Löffel, sag ich mal.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Göffel.
Gott und Löffel.
Yo, Gott und Löffel.
Gott und Löffel mit einer neuen Folge.
Willkommen zurück.
Willkommen. Wie geht's dir, Moritz?
Mir geht's sehr gut. Ich freue mich auf die Folge heute. Mhm. Wie geht's dir? Wie hast du die erste Folge verkraftet?
Ja, war interessant. Ich denke, wir können uns auf jeden Fall noch verbessern oder müssen uns verbessern.
Ja, ich glaube, es ist noch Luft nach oben, wie man uns so gesagt hat.
Ja, unsere Freunde.
Ja.
Aber auch von Nicht-Freunden, falls uns jemand zuhört, der nicht unser Freund ist, nehmen wir gerne Feedback entgegen. Kommentare, Beleidigungen, alles.
Genau, schreibt uns einfach, was wir besser machen können, was wir anders machen können. Wir freuen uns auf jede Rückmeldung, auf jeden Fall. Ich habe die Chance, mit einem der Wortgewandtesten aus meinem Freundeskreis einen Podcast zu machen, und zwar Luca Reseknopf.
Ja, danke.
Ja.
Und ich sitze neben Moritz Spangemacher.
Ja, also cool, dass wir es wieder geschafft haben. Ich finde auch, dass das heutige Thema unser Konzept vielleicht anders als das erste Thema nochmal anders darstellt, weil die Themen heute, die gehören wirklich nicht zueinander, würde ich jetzt auf den ersten Blick sagen.
Genau, also das Konzept war ja ein bisschen zwei Themen miteinander verbinden, die auf den ersten Blick nicht so nah aneinander liegen. Beim ersten war das jetzt nicht so, also Toxic Masculinity und Deutschrap, da ist der Zusammenhang doch schon klarer, aber diese Folge nicht, hoffe ich mal.
Genau, weil Breaking Bad, meiner Meinung nach vielleicht die beste Serie, die es jemals gab, würde ich nicht direkt als langweilig kategorisieren.
Genau, Thema heute ist nämlich Breaking Bad und Langeweile.
Ja, genau, wir haben uns auch dafür entschieden, weil jetzt der Film rauskommt, El Camino, der die Geschichte von Jesse weitererzählen soll.
Genau, ja, also erstmal eine Warnung, es wird auf jeden Fall Spoiler geben.
Ja, auf jeden Fall für Breaking Bad. Ja.
Genau, aber
nicht für El Camino, weil wir den noch nicht gesehen haben.
Ja.
Deswegen, ich bin gespannt. Hast du irgendwelche Hoffnungen für den Film?
Auf jeden Fall. Ich wollte kurz nochmal sagen, dass wir auch Breaking Bad schon lange Fans sind und eine Anekdote aus unserer Freundschaft erzählen. Und zwar, als wir in Urlaub waren gemeinsam und die zweite Hälfte der fünften Staffel rauskam, sind wir dann in Mailand, glaube ich, zu dritt ins Internetcafé gegangen mit Kopfhörern auf und haben versucht, in dem Stream gleichzeitig auf Play zu drücken, jeder an einem Computer, damit wir das gemeinsam genießen konnten. Und ich glaube, Danny war irgendwie 30 Sekunden vorher und da hat man immer eine Reaktion schon gesehen, ob es gleich heftig wird.
Ja.
Genau, also gucken wir schon lange und sind Fans auf jeden Fall.
Ja, ist jetzt auch, glaube ich, 7 Jahre her, dass das Staffelfinale rausgekommen ist.
Kann sein, ja.
Ja, ungefähr. Ja, und also ich
freue mich. Danach gab es noch Better Call Saul und jetzt eben.
Habe ich nicht gesehen, aber hast du gesehen?
Nicht ganz, aber ich habe jetzt gerade die erste Staffel nochmal geguckt. Genau, und ist auf dem gleichen Niveau einfach.
Ja. Ja, also ich bin ehrlich gesagt auch, ich freue mich auf den Film, aber ich bin schon auch skeptisch. Einfach, weil das Ende, vor allem das, was Jesse hatte sozusagen in Breaking Bad, schon nah an perfekt war. Und ja.
Auf jeden Fall. Ich fand das Ende auch der Serie würdig und das schaffen nicht viele Serien, die ich geguckt habe. Deswegen ist halt auch die Frage, ob sie das Ende jetzt irgendwie nochmal versauen, weil das war echt schön eigentlich.
Ja, vor allem, also ich, ehrlich gesagt, ich kenne keine einzige Serie, die das geschafft hat, dass ich wirklich zufrieden mit dem Ende war. Also gerade wenn wir im Moment an so Game of Thrones denken dieses Jahr, die es wirklich richtig reingeschissen haben, schon beeindruckend. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass du nach diesen 5 Staffeln jetzt in 2 Stunden Film das nochmal neu aufrollst, um es nochmal neu zu beenden. Ist das vielleicht nicht ein Konzept, was von Anfang an irgendwie zum Scheitern verurteilt ist?
Ich glaube nicht, weil das hat man bei Better Call Saul auch schon gedacht. Klar, das war ein Prequel, aber da hat auch jeder gesagt, oh nee, es wird jetzt so ein Ableger und Geldmache. Und klar kann es auch irgendwo Geldmache sein, aber es kann trotzdem gut sein. Und dadurch, dass es die gleichen Leute machen, also der Vince Gilligan zumindest,
ja, ja.
Habe ich auf jeden Fall die Erwartung, dass es gut wird.
Ja, also auf jeden Fall hat man da ein gewisses Vertrauen.
Genau, handlungsmäßig weiß man noch nicht so viel durch die Trailer.
Es gibt diesen einen Trailer, wo man schon so ein bisschen sieht, dass Jesse halt jetzt auch Skinny Pete und Badger wieder treffen wird und wahrscheinlich auch wieder irgendwie in so kriminelle Sachen reinkommt. Genau, um jetzt direkt zu den Spoilern zu kommen, ich würde mir wirklich wünschen, dass Jesse jetzt nicht noch irgendwie viel mehr Scheiße passiert.
Aber es sieht schon so aus in dem Trailer, es sieht schon am Arsch aus, wobei das auch direkt danach ist.
Ja, also klar, aber natürlich, man kann auch irgendwie nicht Spannung erzeugen, wenn nicht ihm irgendwas Schlimmes passiert, aber dem, also Jesse ist ja während der Serie, ist eigentlich, guckt man die ganze Zeit nur zu, wie Walter eigentlich Jesse kaputt macht, da gibt es auch ein paar wirklich prägnante Stellen dazu und wie Jesse immer wieder versucht, sozusagen sich zu erholen davon. Ich bin gespannt, ob sie ihm jetzt wirklich das Happy End, was er ja eigentlich hatte, so wegnehmen wollen.
Genau, ich bin auch gespannt, ob es Happy End oder dramatisch wird. Und das fand ich bei Breaking Bad auch so gut, dass es keins von beiden war, also als als Gesamtausgang. Ja, also ein dramatisches Ende, ja, wünsche ich mir echt nicht. Nee, das war, die letzten Folgen waren echt so belastend. Ich habe das auch vor kurzem nochmal gesehen. Und es war echt so, dass es einem in der Stimmung super beeinflusst hat. Also es hat einen richtig mitgenommen.
Ja, Jesse war irgendwie so ein netter Typ, weißt du? Der war, es gibt auch mehrere Stellen, wo er mit so Insekten spielt und die nicht töten will und sowas. Und er ist immer so zu Kindern nett und so. Und es passiert ihm nur Schlimmes. Ja,
ist auf jeden Fall einer der wenigen Sympathieträger in der Serie, die es zum Thema hat, dass Leute sich vom Sympathieträger zum Bösen entwickeln.
Genau.
Und ich meine, Jesse macht auch,
schlechte
Sachen, ja, aber er bleibt Sympathieträger. Und das ist, ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber ja.
Ja, doch, auf jeden Fall. Gibt es irgendwie eine besondere Sache, auf die du dich freuen würdest, wenn ihr im Film passieren würde?
Nicht zu viele Cameos. Ich hoffe, dass Walter nicht vorkommt. Aber
ich hoffe auch, dass Walter nicht vorkommt.
Aber ich glaube, der kommt irgendwie als... Also er hat schon bestätigt, glaube ich, dass er irgendwie vorkommt. Echt? Als Rückblende vielleicht. Mike soll auch vorkommen.
Mike habe ich auch gehört, dass er vorkommen soll. Aber bei Walter, es gab ja schon ein Jahr nach dem Staffelfinale eine Theorie dazu, dass er eigentlich überlebt haben könnte. Ich hoffe, dass sie sowas nicht machen. Dass sie jetzt nicht sagen, so, wir fangen jetzt mit Breaking Bad 2 an und Walter lebt noch und dann wird die ganze Geschichte nochmal aufgerollt. Ich kann es mir ehrlich gesagt aber vorstellen, dass es dazu kommt.
Aber als wirklich Lebender?
Kann ich mir sogar vorstellen, ja. Also
kann ich mir nicht
vorstellen. In den Trailern wird tatsächlich auch gesagt, dass er tot ist. Da gibt es schon so Anzeichen, also dass er das gar nicht überlebt hat. Aber es wäre es steht im Raum auf jeden Fall.
Ja, es wird auf jeden Fall mit Aufmerksamkeit erzeugen. In dem Radio im Trailer, wo er sitzt, wird ja nicht gesagt, dass Heisenberg tot ist. Ich glaube, das hat dann...
Aber 9 Personen, glaube ich. Und
da hat man sie gezählt und da muss er dazugehören.
Ja,
stimmt, Todd und alle.
Genau.
Okay. Aber man hätte ja trotzdem auch, also jetzt als, wenn ich jetzt die Nachricht machen will, würde ich ja Heisenberg sagen. Wobei, vielleicht war das nicht bestätigt. Aber so spinnen sich dann die
Fantheorien. Aber also es gibt wirklich Riesen-Fantheorien, dass er nicht genug Wunden hat, um nicht in der Notaufnahme, in die er dann kommen würde, nicht überleben zu können und sowas. Also ist schon, das Ende war schon so offen gehalten, dass man die Möglichkeit auf jeden Fall hat, ihn zurückzubringen.
Stimmt, der Moment, wo er umfällt, ist ja klar, wenn er dann direkt abgeholt werden würde.
Die Möglichkeit besteht. Ich hoffe es aber auch nicht.
Nee, also ich glaube es nicht, weil ich eben nicht denke, dass die das selber wollen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Und Mike soll aber zurückkommen, das wird mich freuen,
genau,
auch wenn der auch tot ist.
Was mich auf jeden Fall, worauf ich mich freuen werde, wäre Jule. Wenn Jule nochmal...
Ah, ja. Weil, der kam recht spät erst dazu, leider.
Ja, aber der ist ja auch in diesem Haus jetzt zurückgelassen worden.
Stimmt.
Hank hat ihn da gelassen und ist nie ganz klar, wer den irgendwann hätte abholen können.
Ja.
Weil nur Steve und Hank wussten, dass er da ist und die sind ja jetzt beide tot.
Und war das abgesperrt?
Nee, aber keiner wusste, dass er da ist. Der ist in so einem Safehouse. Bin auch gespannt, ob Saul eine Rolle spielen wird.
Mhm.
Kann mir auch vorstellen, dass...
Saul ist ja weg eigentlich. Also
ja,
hat diesen Ausreißplan da gemacht. Genau, wer wahrscheinlich vorkommen wird, ist... wie heißt nochmal seine letzte Freundin mit dem
Andrea,
Kind?
Aber
die ist genau, die ist gestorben, aber das Kind.
Genau, Brock.
Brock, ja. Den, Walt vielleicht vergiftet hat.
Den Walt auf jeden Fall vergiftet.
Ja, aber am Ende der 4. Staffel waren da die Fantheorien und dann wird es halt durch 2 Szenen in der ersten Folge, glaube ich, dann von der 5. Staffel bestätigt.
Ja. Wollen wir dazu kommen, warum du sozusagen, weil es war, glaube ich, deine Idee, soweit ich mich dran erinnern kann, warum wir diese Assoziation mit Langeweile hatten oder wollen wir zum ersten Song kommen?
Die Fliegen-Episode meinst du, ne?
Die Fliegen-Episode, aber auch, es war so, womit ich zum ersten Mal Breaking Bad und Langeweile so verbunden habe, ist, dass wir beide Leute kennen, die sozusagen auch vorgespult haben teilweise bei Breaking Bad. Es gibt einfach auch, das vergisst man schnell, aber es gibt in Staffel 1 und teilweise auch dann in Staffel 2, 3 oder in dieser Fliegen-Episode wirklich Stellen, die eher lange dauern. Und,
ja.
Die sich Zeit nehmen.
Genau, und dann bei Netflix sieht man ja unten, wenn es eine neue Szene gibt, wenn man auf diesen Zeitstrahl geht. Und genau, da kann man vorspulen und die Handlung beschleunigen. Was die Macher wahrscheinlich nicht gern sehen würden.
Nee, ist bestimmt auch etwas, was Streaming mit sich bringt. Aber es ist ganz interessant. Es ist eigentlich eine Staffel, ich habe jetzt auch nochmal das Staffel 4 Finale gesehen. Und es ist teilweise wirklich, nehmen die sich so viel Zeit für so Sachen, dass Gus zum Beispiel dann in dieses Nursing Home geht. Das dauert dann 10 Minuten, bis er da angekommen ist. Und dann die Explosion, die große Action-Szene, die dauert dann nur noch 1 Minute. Ist ganz spannend. Und ich glaube, die spielen auch sehr bewusst mit Zeit und mit Langeweile. Und wir werden später auch noch dazu kommen. Ich glaube auch, dass Breaking Bad teilweise das tatsächlich als Thema hat. So, je mehr ich da reingeguckt habe, je mehr ich das aus diesem Blickwinkel versucht habe zu sehen, desto mehr habe ich da auch Sachen erkennen können.
Dass Breaking Bad viel mit langer Zeit
Mit Zeit spielt als Stilmittel, aber auch die Charaktere haben oft Langeweile und es ist auch ein Stilmittel, die dann irgendwie dem Zuschauer zu zeigen oder den Zuschauer selber spüren zu lassen, fast sozusagen.
Genau, das geht dann halt in super nicht langweiligen Szenen auf, wo es dann richtig abgeht.
Ja.
Aber das kann auch nur so emotional werden, wenn das eben so langsam aufbaut.
Genau, das ist auch meine Theorie. Ich glaube, wir brauchen als Menschen, und da kommen wir dann auch später noch drauf, so diese langen Passagen, damit wir überhaupt irgendwie uns dann emotional investieren können.
Ja.
Weil auch nochmal, ohne ganz halt Game of Thrones bashen zu wollen, aber das ist vielleicht genau das, was auch in der letzten Staffel falsch gelaufen ist, dass sowas wie die Liebesbeziehung zwischen Jon Snow und Daenerys Targaryen, die hat 4 Folgen gedauert, und dann, mich berührt das halt dann nicht, wenn die auseinanderfällt.
Nee, man konnte es auch nicht Handlungsmotivation gar nicht mehr nachvollziehen. Genau. Und auch jetzt, auch noch kurz zu Game of Thrones, der Kampf zwischen dem Bluthund und seinem Bruder, den ich als so episches Folgenfinale erwartet habe, war so schnell weg. Und das fand ich mit die coolste Geschichte aus der ganzen Serie.
Ja.
Und Game of Thrones hat auch ein sehr langes Intro. Breaking Bad hat ja witzigerweise ein saukurzes Intro, wo der Skip-Button bei Netflix eigentlich total überflüssig ist.
Und immer noch benutzt wird.
Ja, doch. Auch.
Ich habe auch heute nochmal gedacht, eigentlich hat es vielleicht teilweise auch gut getan, dass wir zwischen diesen Staffeln manchmal so Pause hatten. Also, dass wir, als wir nach Mailand gegangen sind, dass wir dann wirklich ein Jahr lang drauf gewartet haben, dass Hank auf dem Klo aufsteht sozusagen und jetzt Walt in die Fresse hauen kann. Weil es gibt nochmal irgendwie eine emotionale Richtung, finde ich.
Ja, da hat sich die Serienkultur auch verändert. Also es werden ja ganze Staffeln oft hochgeladen. Und dieses Warten ist weg, was natürlich cool ist. Man kann binge-watchen.
Mhm.
Aber ja, es nimmt natürlich, ist was anderes. Es nimmt auch was weg, bestimmt.
Ich glaube auch. Und ich glaube, dadurch ist es vielleicht sogar fast schwieriger geworden für Serienmacher, auch ein gutes Ende zu schreiben.
Aber, ja, und es ist eigentlich auch gewagt, so eine langsame Serie zu machen.
Sehr gewagt, aber ich glaube, es hat sich gelohnt.
Genau, sollen wir zu dem ersten Lied kommen?
Genau.
Was hast du mitgebracht?
Also ich fand, dass bei Breaking Bad schon immer großartige Musik war. Also es gibt viele Beispiele, Baby Blue am Ende oder Crystal Blue Possession. Viele gute Songs. Der Song, der mich am meisten in meinem Leben dann irgendwie, den ich am meisten mitgenommen habe und immer noch sehr gerne höre, ist Line of Fire von Junip. Der war im Staffelfinale-Trailer, also im Trailer für die letzte Folge. Und ich glaube, er kommt in der Serie gar nicht vor, aber was für ein gut ausgewählter Song für ein grandioses Finale. Und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie ich das gesehen habe und wie ich vorher mir immer wieder diesen Trailer angeguckt habe.
Der ist aus der letzten Folge?
Aus dem Trailer für die letzte Folge.
Okay, weil den Song, den ich mitgebracht habe, ist aus der ersten Folge, Staffel 1, erste Folge. In dem Moment, als Jesse aus dem Fenster klettert und Walt ihn dabei sieht.
Ja.
Genau, das ist Tamachun von Rodrigo y Gabriela. Mhm. Genau, aber eher, weil ich den Song sowieso gemocht habe oder mag. Genau, mexikanisches Gitarrenduo und da passt der Song auch perfekt. Und mexikanische Musik ist ja eh super präsent in der Serie.
Gott und Löffel.
Ah, Gott und Löffel, sag ich mal.
Gott und Löffel.
Ah, Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Göffel.
Gott und Löffel.
Ja, Langeweile habe ich ehrlich gesagt, als wir das erstmal als Thema angesprochen hatten, dachte ich, okay, da müssen wir uns schon ein bisschen was aus den Fingern ziehen, aber gibt's auch viel.
Ja, habe ich auch gedacht, dass es so viel gibt, habe ich auch nicht vermutet.
Genau, wir wollen jetzt mit dem geisteswissenschaftlichen Teil anfangen, ne?
Mhm, genau, also es gibt zwei Perspektiven, die man darauf nehmen kann, finde ich. Einmal ist das die philosophisch-anthropologische, die danach fragt, was Langeweile ist, welche Qualität Langeweile hat, was sie für den Menschen bedeutet, welche Qualität die Folgen haben und wie die Langeweile im Wesen des Menschen einzuordnen ist oder im Dasein.
Ja.
Und die zweite ist die psychologische, soziologische, neurowissenschaftliche Perspektive, die auch fragt, was Langeweile ist, unter welchen Umständen sie entsteht und was sie mit dem Menschen macht, oder?
Und wie man sie messen kann, genau.
Genau, wie man sie messen kann, wie man sie vielleicht therapieren kann.
Ja.
Genau, also was man feststellen kann, ist, dass Langeweile als Gegenstand der Geistesgeschichte kultur- und zeitübergreifend ein Phänomen ist. Es scheint also wirklich etwas zu sein, was zum Menschen dazugehört oder zum Leben dazugehört. Was jetzt nicht ausschließt, dass es auch Tiere gibt, die sich langweilen können, aber es gehört eben zum Menschen dazu. Seneca hat schon was über etwas Ähnliches wie Langeweile geschrieben. Das war so die erste Quelle, wo es relativ eindeutig um Langeweile oder um sowas Ähnliches wie Langeweile geht. Dann hat Thomas von Aquin im Mittelalter über den Mittagsdämon geschrieben, der kommt, wenn sich die Arcadia ausbreitet. Arcadia ist auch etwas Ähnliches wie Langeweile.
Okay.
Das Wort Langeweile gab es damals noch nicht. Und der hat eben den Mönch in seinem Alltag nach 6 Stunden besucht, der Mittagsdämon. Mhm. Und dann hat sich die Langeweile quasi ausgebreitet.
Was ist der Mittagsdämon? Wie kann man sich den vorstellen?
Das ist eine Metapher für die Langeweile.
Okay, also ein Dämon, der sozusagen mittags kommt und der dann fühlt sich... Bist du gelangweilt?
Genau, und der Mensch steht ja früh auf, hat auch wahrscheinlich einen langweiligen Alltag, also wundert es einen nicht, dass der Mittagsdämon dann kommt. Das waren Denker, die schon darüber geschrieben haben. Blaise Pascal hat dann über Langeweile geschrieben. Richtig zum Thema wurde es aber erst in der Aufklärung. Hast du eine Idee, warum es erst in der Aufklärung zum Thema der Ideenwelt von den Leuten wurde?
Nee, fällt mir jetzt nichts Besonderes ein, aber vielleicht etwa, weil man sich dann erst gefragt hat, ach so, vielleicht weil vorher viel gearbeitet wurde und dann gab es gar nicht die Zeit, sich zu langweilen für den Otto-Normal-Bürger sozusagen.
Genau, ich denke auf jeden Fall, Wohlstand ist eine Sache. Also während der Pest hat sich wahrscheinlich keiner gelangweilt.
Ja,
dann aber auch,
ich meine so Aristokraten und sowas müssen sich doch schon noch viel mehr gelangweilt haben.
Ja, das sagen auch alle, das sagen auch die ganzen Aufklärer. Montesquieu und Kant sagen beide, ja, umso... adliger man ist, umso mehr leidet man unter Langeweile.
Okay.
Und außerdem leben immer mehr Menschen, es wird mehr publiziert und auch jetzt noch nicht in der Aufklärung, aber danach wurde sich halt auch von der Religion immer mehr abgewendet und da war der Glaube als sinnstiftend und Langeweile verhindern vielleicht
auch weg. Wobei man ja schon sagen muss, dass Kirche manchmal schon langweilig sein kann.
Ja, aber wenn man halt streng gläubig ist und weiß, okay, dafür lebe ich, dann...
Dann kommt da kein Mittagsdämon rüber.
Ja, wobei Thomas von Aquin hat ja auch über Mönche geredet. Ja. Also ist es ja der Punkt vielleicht nicht so sehr. Genau, aber ich denke, ab der Aufklärung hat man sich über vieles Gedanken gemacht, einfach über das man vorher vielleicht nicht so nachgedacht hat. Genau, ich würde 3 Positionen ein bisschen genauer angehen. Ein Voraufklärer, Blaise Pascal, dann Schopenhauer, der sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat, und dann Kierkegaard, ein Existenzialist oder ein Existenzphilosoph. Und in der Existenzphilosophie war die Langeweile halt auch sehr, sehr präsent.
Das habe ich auch gelesen. Ich habe auch gehört, dass Heidegger sich damit sehr auseinandergesetzt hat.
Genau, Heidegger hat viel darüber geschrieben, als Existenzphilosoph eher.
Wie kommt es, dass Existenzialisten sich für die Langeweile so sehr interessieren?
Weil Langeweile, ähnlich wie der Ekel oder die Angst, ist ein Existenzial, jetzt in Heideggers Vokabular. Das heißt, ein Phänomen, das einem ein objektloses Verlangen irgendwie gibt. Und es ist einfach so, da sitzt man auf einmal und auf einmal überkommt einen dieses Gefühl und irgendwas verändert sich. Man fragt sich, warum sitze ich gerade hier, warum mache ich das gerade? Und es ist halt ein Zugang zu dem Sein oder zu der Existenz. Deswegen hat die Beschäftigung mit der Langeweile auch im Existenzialismus oder in der Existenzphilosophie so seinen Peak gehabt, glaube ich, ja.
Okay.
Genau. Man muss sagen, in der Tradition hatten Philosophen ein sehr negatives Bild von der Langeweile.
Ja.
Also wirklich sehr, sehr negativ.
Aber ich glaube, gesamtgesellschaftlich war das eigentlich oft eigentlich was sehr Negatives, oder?
Genau. Zumindest Langeweile an sich. Also man muss ja trennen Langeweile an sich und die Folgen von Langeweile. Mhm. Und die meisten Philosophen haben sogar die Folgen von Langeweile als sehr negativ bewertet. Ja. Genau. Blaise Pascal hat zum Beispiel gesagt, also seine Ausgangsthese war, der Mensch ohne Gott ist elend. Und in der Langeweile erkennt man eben diese Situation, dass das Leben elendig ist. Außerdem gibt die Langeweile einem die Vorahnung auf den Tod, weil Leben ist Bewegung und Tod ist Stillstand. Und deswegen vermeidet man auch Langeweile um jeden Preis. Das meint er deskriptiv, also er beobachtet, okay, Langeweile wird vermieden. Und das liegt daran, weil man sonst seine elendige Situation erkennt. Jede Sorge ist besser als Langeweile. Und worin er auch einen Beleg für die These sieht, ist, dass man eher in der Zukunft oder in der Vergangenheit lebt. Also man plant viel, man schwelgt in der Erinnerung, weil man in der Gegenwart sich nur langweilen kann und in der Gegenwart das Elend seines Daseins erfährt.
Das ist aber ein bisschen...
Ja, das ist sehr... Aber das geht so weiter. Also, okay. Das ist echt krass, wie die alle Langeweile gehasst haben. Und bei Blaise Pascal ist die einzige Lösung... wenn man das Elend, was man in der Langeweile erkennt, durch etwas Unendliches ersetzt.
Okay.
Und das ist dann Gott.
Gott. Ja.
Genau, und das belegt seinen Ausgangspunkt, dass der Mensch ohne Gott elend ist. Ja, wenn man das als Argument jetzt lesen würde, wäre das ein Zirkelschluss wahrscheinlich, aber ja, ich glaube, so war es auch nicht geschrieben.
Ja, ich glaube nicht, dass sie früher so viel über Zirkelschlüsse nachgedacht haben.
Ja, wahrscheinlich echt nicht. Genau, wer sich sehr prominent mit Langeweile auseinandergesetzt hat, ist Arthur Schopenhauer.
Nice.
Genau.
Guter Hegel-Hater auf jeden Fall.
Ja, der hat wirklich viel in seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung über Langeweile geschrieben. Ich würde kurz mal das Argument rekonstruieren. Die These ist eine Reduktion von allem Handeln und Verhalten auf den Willen zum Leben. Also er sagt, jede Tat kann durch den Willen zum Leben erklärt werden. Also das ist eine Kausalbeziehung.
Also unabhängig von Langeweile
jetzt. Genau. Das ist jetzt nur so ein bisschen, die Langeweile kommt gleich dann
ins Spiel. Okay.
Der Wille, das beobachtet er dann, der Wille generiert Wünsche und das Handeln soll sie erfüllen. Ja, könnte man mitgehen soweit. Dann kommt eine neue These, der Wunsch wird immer als Mangel empfunden, solange er noch nicht erfüllt ist. Also ein nicht erfüllter Wunsch ist ein Mangel. Ja, klingt ja ganz vernünftig. Und unter einem Mangel leidet man, stellt er dann fest. Daraus folgert er, dass jedem Wollen ein Mangel vorausgeht. Und ein Mangel ist ein Leiden. Also Wollen und Leiden sind unmittelbar miteinander verbunden. Ja, jetzt kann man ja sagen, okay, dann macht man einfach die Handlungen, die den Wunsch erfüllen und ist...
Dann leidet man nicht mehr.
Genau.
Mhm.
Und das stimmt auch, dann ist man glücklich, aber eben nur ganz kurz, weil dann direkt ein neuer Wunsch entsteht.
Okay.
Das heißt, der eigene Wunschapparat verarscht einen quasi.
Also so eine Rastlosigkeit.
Genau, weil der Wille zum Leben ein endloses Streben ist, sagt er.
Okay.
Aber das ist dann auch seine negative Glücksdefinition. Glück ist nichts Greifbares, sondern ein Freisein, ein Wegsein von Leiden. Und das sind diese kurzen Momente, wo Leiden weg ist oder die Langeweile eben.
Aber dann kurz, um das nochmal zu verstehen, das heißt, Glück für ihn, ist das überhaupt erreichbar? Also kann man das langfristig erreichen, wenn man nicht ganz Zeit immer wieder... diesen Wünschen und dem Handeln hinterherrennen muss?
Nee, man erreicht es immer ganz kurz. Also das Leben schwingt hin und her zwischen Leiden und Langeweile und in der Mitte ist man kurz glücklich.
Okay.
Die Langeweile kommt ins Spiel, wenn die Befriedigung der Wünsche nicht mehr so einfach ist. Also wenn man nicht mehr dieses kurzfristige Glück erreichen kann, dann wird einem schrecklich langweilig. Also Langeweile definiert er als Verlangsamung des Prozesses der Wunschbefriedigung. Man wartet auf irgendwas und es kommt nicht und durch dieses Warten wird man unruhig, die Erwartung wird einfach nicht erfüllt und das ist grauenhaft, sagt er, glaube ich.
Das ist, da kommen wir später noch dazu, aber das ist ganz interessant, weil das stimmt mit vielem überein, was so Psychologen auch über Langeweile gesagt haben. Ja.
Das bestätigt dann viel, was davor schon gesagt wird, bevor es die Psychologie überhaupt gab.
Ja, klar.
Und auch er sagt, dass man in den Momenten der Langeweile das Dasein fühlt. Das haben fast alle Philosophen gemeint. Die sagen alle, man fühlt das Dasein. Und man merkt dann auf einmal, okay, das Dasein an sich hat gar keinen Inhalt, weil es eben nur diese Bewegung ist von Wunsch und Wunschbefriedigung.
Aber ist das nicht ein bisschen arg pessimistisch, immer zu sagen, das Dasein zu spüren, ist direkt was Schlechtes?
Sehr pessimistisch auf jeden Fall. Ja. Also es gibt Philosophen, die das auch dann gesagt haben, dass man das Dasein auch genießen kann. Mhm. Rousseau zum Beispiel. Aber die meisten sagen, Dasein ist scheiße und wenn man das merkt, ist blöd. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht, ob das persönliche Erfahrungen sind. Aber ja, die begründen es auch interessant, finde ich. Mhm. Gerade Schopenhauer, genau, der sagt, die Illusion dieser gehaltvollen Existenz fliegt eben auf und man spürt dann, dass das Dasein an sich gar kein Gehalt hat. Ja. Was ja schon blöd ist. Also man denkt ja normal, das Dasein hat einen Sinn.
Sinnhaft, ja.
Genau. Und dafür sieht er auch Belege in der Wirklichkeit. Zum Beispiel, dass angenehme Sachen schneller vorbeigehen als nervige Situationen. Weil der Schmerz, der Inhalt, der Schmerz ist etwas, also das ist ein Gegenstand und der ist der Inhalt der Zeit, deswegen ist die Zeit ausgefüllt. Und angenehme Situationen sind halt nichts, deswegen geht die Zeit auch schnell vorbei. Deswegen fühlt sich die Zeit länger oder kürzer an. Und das Leben ist halt ein Hin und Her zwischen Leiden und Langeweile.
Und ist es schlimmer als Leiden und Schmerzen noch?
Ja.
Okay. Kannst du noch mal kurz erklären, warum? Ich habe es vielleicht kurz verpasst.
Weil man eben das Elende seines Daseins erkennt. Okay. Also Schmerzen tun halt weh, aber sind nichts so existenziell Vernichtendes wie die Inhaltslosigkeit seines eigenen Lebens zu erkennen.
Schmerzen geben ja fast noch was Sinnhaftes.
Genau, also es gibt, andere haben auch gesagt, Selbstmord ist besser als sich zu langweilen. Also recht viele sogar. Okay. Also ich weiß, vielleicht war damals Langeweile irgendwie anders konnotiert, dass das irgendwie ein stärkerer Begriff war, aber das ist echt sehr negativ, was die alle sagen. Er sagt dann auch noch, dass da der Mensch, wenn er glaubt, die ganzen Schmerzen in die Hölle verbannt hat, also Hölle ist Schmerzen und Leid, dann soll er sich nicht auf den Himmel freuen, weil da bleibt nur die Langeweile übrig. Das heißt, Himmel wird mega langweilig. Okay. Genau, also ja, das war ein bisschen Schopenhauer rekonstruiert. Wie findest du das?
Ich finde Schopenhauer immer cool, dass er so, keine Ahnung, er hat so was Grießcremiges, auch was in seiner Philosophie so durchscheint. Ich finde, da kann ich mich immer schon wiederfinden irgendwie.
Er ist auch ein Außenseiter gewesen.
Ja.
Was mir auch aufgefallen ist, die meisten, die über Langeweile schreiben, sind Weirdos gewesen. Ich weiß nicht, ob man da jetzt was interpretieren kann.
Aber ja, es ist schon interessant, weil wir kommen ja gleich dazu, so Langeweile ist ja heute ganz anders konnotiert auf jeden Fall.
Viel positiver auf jeden Fall.
Ja.
Genau, ich würde noch kurz zu dem Peak der Beschäftigung mit der Langeweile gehen, der im Existenzialismus oder in der Existenzphilosophie stattgefunden hat und habe jetzt Søren Kierkegaard rausgepickt, dänischer Philosoph. Der hat in seiner Hauptschrift entweder oder auf Dänisch Enten Eller. Beobachtung gemacht in der Geschichte, und das fand ich jetzt auch recht unterhaltsam gelesen, wobei er es wahrscheinlich überhaupt nicht unterhaltsam gemeint hat. Er sagt, die Langeweile ist die Wurzel allen Übels. Also wieder sehr dramatisch. und baut das so als transzendentales Argument auf. Also er sagt, Gott hat die Menschen erschaffen aus Langeweile, Adam wurde aus Langeweile erschaffen, dann war Adam langweilig, dann wird Eva erschaffen. Jeder Mensch wurde erschaffen, weil der restlichen Masse langweilig war. Und mit jedem neuen Menschen steigt die Gesamtsumme an Langeweile in der Welt. Und um diese Langeweile zu besiegen, sind die Menschen halt auf alle möglichen Ideen gekommen. Zum Beispiel hat er sich die biblische Geschichte rausgesucht von dem Turmbau von Babel. Und er hat sich halt gefragt, wie kann das sein, dass jemand so was Dämliches macht, wie so einen hohen Turm zu bauen? Also der fand das richtig blöd und hat eben dieses Faktum genommen. Also jemand baut so einen Turm und hat die Bedingungen der Möglichkeit von diesem Faktum untersucht. Das ist das transzendentale Argument, und da hat er halt gesagt, ja, den muss langweilig gewesen sein.
Aber wenn er sagt, man hätte gar nichts ohne diese Langeweile gemacht, dann muss er doch auch ein bisschen das Positive gesehen haben, oder liege ich da falsch?
Doch, er hat auch eine Therapie gegen Langeweile. Also okay. Er löst das noch auf. Okay. Also er ist in der Konsequenz dann nicht so pessimistisch wie Schopenhauer oder Blaise Pascal. Und auch hier sieht man, Langeweile ist eine Handlungsmotivation, was ja auch in der Psychologie dann bestätigt wird. Weil sie als Zustand eben unangenehm ist und man aus ihr rauskommen will. Und er sagt, lieber macht man sowas Dämliches, als sich zu langweilen. Lieber baut man einen Turm. Genau, er geht dann noch weiter, aber das überspringe ich mal. Seine Therapie ist dann der ständige Wechsel in seinem Leben. Also er meint, man kann der Langeweile entkommen, indem man sich ständig selbst verändert. Und das darf man nicht wechseln mit dem Ortswechsel zum Beispiel. Also, und er unterscheidet zwischen intensiver und extensiver Wechselwirtschaft. Extensive wäre zum Beispiel, wenn man immer den Ort wechselt, also Reisen, sagt er, bringt überhaupt nichts. Also das macht gar keinen Sinn. Schaudert an alle Backpacker. genau, das, er meint, das bringt nichts. Und zwar, weil die intensive Wechselwirtschaft die Langeweile schon besiegt. Also man muss jeden Tag einmal am rechten Fuß aufstehen, einmal am linken.
Okay, aber sagt er wirklich das mit dem Fuß oder muss man so an einem Tag so Nazi sein und am nächsten Tag so Bäume lieben?
Oh, ich weiß, vielleicht würde er das auch unterstreichen. Er sagt auf jeden Fall, dass man, er bringt das Beispiel mit dem, wenn ein Gefangener an einem Raum ist und dann eine Spinne im Netz und dann guckt er das einmal von hier an, einmal von da und das ist eben schon besiegen der Langeweile. Ja, klingt jetzt nicht sehr...
Klingt nicht ziemlich langweilig.
Auf jeden Fall. Aber genau, er hat sich auf jeden Fall wie die anderen Existenzphilosophen damit beschäftigt.
Ja, krass. Aber da sieht man mal auch, wie der Psychologie immer so jahrhundertelanges Vorandenken auch vorangeht. Weil auch, wenn ich... ich habe jetzt auch ein paar Paper dazu gelesen und da wurde dann auch teilweise wurde auf Heidegger verwiesen oder auf Pascal. Ja. Und sowas. Und es ist bis heute in der Psychologie tatsächlich schwierig, über Langeweile zu reden, weil man einfach sich noch auf keine feste Definition geeinigt hat.
Das, also ich glaube, das liegt auch daran, dass die Philosophie hat ja die Eigenart, seine Kinder wegzugeben, wenn sie laufen können. Ne?
Ja.
Also die Ideen wurden entwickelt und da hat es die Psychologie ja noch gar nicht gegeben. Ja. Und jetzt ist das, Langeweile ist ja auch heute kein großes Thema der Philosophie mehr. Das ist jetzt ein Thema der Psychologie und Neurowissenschaft und Soziologie, weil die Wissenschaft dann eben neu entstanden ist.
Aber sowas wie eine feste Definition, das ist schon, also man muss sagen, da gibt die Philosophie auch einfach viele Gedanken oder gibt den neuen Wissenschaften etwas, was sie sozusagen ohne die Philosophie nicht hätten und was sie unbedingt brauchen, wie wir gleich auch sehen werden.
Du sagst, die Psychologie hat das noch nicht eben so ein so eine Theorie,
also
Untergrund.
Teilweise haben sie es und wenn sie es haben, dann kommt da viel tatsächlich aus der Philosophie. Und ich finde, weil die Philosophie ja manchmal in den neuen Wissenschaften vielleicht nicht genug gewürdigt wird, das ist einfach sowas, was sie wirklich kann und was sie wichtig für unsere Gesellschaft macht.
Ja, bevor wir zu Psychologie gehen, wollte ich noch kurz erwähnen, dass es auch aktuelle Philosophen gibt, die sich damit beschäftigen. Aber ich fand jetzt in dem Kontext irgendwie die historische Variante, das vorzustellen, interessanter, weil wir ja jetzt gleich schon zu aktuellen Ansätzen kommen.
Ja.
Und es gibt Philosophieprofessoren, die sich heute damit beschäftigen, aber die deuten dann auch eher das, was in der Psychologie festgestellt wurde. Was ich noch ganz interessant fand, war, dass zum Beispiel bei Sartre Langeweile unter anderem auch ein Grund für politisches Engagement ist. Also ein Grund, weil man eben Langeweile als existenzial dieses objektlose Gefühl ja erfährt und eine Therapie ist dann eben sich der Freiheit, die man quasi dadurch auch erkennt. Man erkennt, scheiße, was mache ich hier? Macht gar keinen Sinn. Gleichzeitig erkennt man, okay, ich bin frei, ich muss diese Freiheit gestalten, ich engagiere mich politisch. Das ist eine sehr optimistische Auffassung über die Konsequenzen der Langeweile.
Genau. Das geht auch eher einher mit dem, was sozusagen Psychologen heute sagen. Ist sicherlich auch vielleicht ganz sinnvoll, Langeweile nicht nur so pessimistisch zu sehen wie Schopenhauer zum Beispiel. Wie ich schon gesagt habe, es ist, glaube ich, schwer in der Psychologie im Moment einfach Langeweile zu messen, weil wie willst du etwas messen, wo man nicht genau weiß, okay, was ist Langeweile überhaupt? Und das Interessante dabei ist ja, jeder von uns kennt Langeweile. Es ist eigentlich ein sehr universelles Gefühl, also egal, wen man fragt, jeder wird schon Langeweile empfunden haben.
Auf jeden Fall, also dass es das gibt, ist, glaube ich, dadurch auf jeden Fall bewiesen. Was ich mich frage, wie soll man denn Langeweile unter Laborbedingungen herstellen? Weil, ich meine, in ein Labor zu gehen für einen Test, ist ja per se schon nicht langweilig. Da muss man ja irgendwie kreativ werden.
Ja, also tatsächlich habe ich genau das Gegenteil überlegt, weil ich fand, ehrlich gesagt, wenn ich bei so Studien mitgemacht habe, immer eher langweilig. So, zum Beispiel lieg mal 45 Minuten in einem MRT und sowas und dann wird dir langweilig. Aber das Interessante ist, die Forscher meinen im Moment, dass sozusagen das ist noch nicht Langeweile. Weil damit wir Langeweile empfinden können, müssen wir auch aktiv etwas sozusagen beobachten oder machen und können nicht im Gedanken wandern sozusagen dann verschwinden. Sozusagen, wenn ich im MRT liege 45 Minuten, dann würde ich irgendwann anfangen über meine persönlichen Geschichten und so nachzudenken über irgendwas Interessantes. Und ab dem Moment ist Langeweile sozusagen verschwunden. Deswegen hat man sehr interessant versucht, dann durch verschiedene Studienmodelle Langeweile zu rekonstruieren.
Also man kriegt eine Beschäftigung, die einfach langweilig ist. Das ist besser, als einfach nur rumzusitzen.
Genau, also zum Beispiel muss man immer wieder auf den Pfeil drücken und den nach oben und dann wieder nach rechts, dann nach unten, dann nach links setzen. Ich habe es in deinen Notizen auch schon gesehen, was gezeigt wurde, war auch dieses Video von Leuten, die einfach Wäsche aufhängen. Das heißt, du guckst dann so 15 Minuten Leute beim Wäschen aufhängen zu.
Und einmal sagt dann jemand was. Genau. Du hast kurz Hoffnung und danach hören die wieder auf zu reden.
Ich habe es mir auch angeguckt, auf YouTube ist das und es ist echt kaum zu ertragen.
Oh je.
Würde dir irgendwas einfallen, was würdest du als langweiliges Video gerne sehen?
Video? Video weiß ich gar nicht. Das Pfeildrücken fand ich schon maximal langweilig.
Ich hab auch überlegt, so irgendwie, dass dann über Bugattis oder irgendwie Autos gesprochen wird oder sowas. Aber das alleine, dagegen habe ich wahrscheinlich dann wieder so einen negativen Effekt, dass mich wieder nicht langweilt. Ich glaube, es muss schon etwas sein, was sich komplett neutral lässt.
Genau, sozusagen. Was auch das Gedankenabschweifen verhindert.
Genau.
Weil es gibt ja Leute, die haben dann Spaß, die können eine Stunde am Stuhl sitzen und in ihren Gedanken rumlaufen.
Ja, aber es ist einfach unglaublich schwer sozusagen dann zu unterscheiden, was ist Entspannung, was ist Langeweile, was ist Gedankenabschweifen. Wie können wir das messen? Es ist auch lange sozusagen die Frage gewesen, okay, ist jetzt Langeweile etwas, was nur ein Mangel an psychischer Stimulation ist? Das wurde so am Anfang der Psychoanalyse noch geglaubt, dass man gesagt hat, okay, Langeweile ist einfach, du kriegst keinen Stimulus. Mittlerweile ist man davon aber weg und sagt, es ist eher so ein aversiver Zustand des Wollens. Das muss gar nicht was mit dem Stimulus zu tun haben. Wir haben zum Beispiel auch dann gesehen, dass Leute in einer Mathearbeit, wenn sie unter- oder überfordert waren, also eins von beiden, also genug Stimulus hatten, die Leute, die überfordert waren, sind beide am Ende gelangweilt rausgekommen. Es gibt jetzt dieses eine Paper, wo man dann versucht hat, von Raffaele, der versucht hat, alle Langeweile-Paper so zusammenzufassen und zu sagen, okay, was sind die gemeinsamen.
Also so eine Metastudie zu anderen, genau, Langeweile-Studien.
Also, ja, gemeinsamen Korrelationen, die in allen Studien gefunden wurden für Langeweile.
Mhm.
Da hat er aufgezählt, verringerte Aufmerksamkeit, anderes Zeiterleben, gesteigerter Effekt und Arousal und dass man das Ganze auch negativ bewertet.
Ja, den Zustand Langeweile, ja.
Genau, dass du die Zeit negativ bewertest, das ist ganz wichtig, weil wenn du sagen würdest, okay, ich habe an nichts Besonderes gedacht, ich habe da einfach rumgelegen und ich habe mich nicht auf nichts konzentriert, alles kam mir langsamer vor, aber es war super cool.
Das ist keine Langeweile.
Das ist keine Langeweile.
Nee, das würde ja auch dem Wort einfach nicht entsprechen und den Konversationen in der,
genau,
in der Sprache.
Ja, und was man herausgefunden hat sozusagen, oder was eher jetzt dazu passt, auch was die Philosophen sagen, also Langeweile bringt bei Menschen schon auch viele negative Resultate. Menschen essen mehr und vor allem ungesünder, wenn sie sich langweilen. Sie rauchen häufiger, sie haben eher eine Tendenz zur Alkoholabhängigkeit. Und es gibt auch so Studien, wo ich jetzt vielleicht ein bisschen hinterfragen würde, wie sehr man das ernst nehmen kann, aber wo gesagt wird, sie radikalisieren schneller ihre Ideologie.
Ja.
Was vielleicht sogar in die Sartre-Richtung dann spielt.
Ganz kurz nochmal zu dem Zustand der Langeweile.
Ja.
Das habe ich noch gefragt. Weil jetzt sind wir bei den Konsequenzen schon. Der Zustand der Langeweile,
ja,
meine ich, wäre auch so gewesen, das Gehirn ist irgendwie in einem Döszustand, aber der Körper ist trotzdem erregt, ne?
Genau, Arousal, das habe ich auch gerade erklären wollen noch. Arousal heißt sozusagen, dein Körper, also deine Herzfrequenz steigt, dein Hautwiderstand sinkt, du bist sozusagen aufgeregter. Das kann man alles tatsächlich merken. Die Leute sind dann auch so ganz rastlos und das ist auf dem Stuhl rutschen sozusagen.
Ja.
Und auch das Cortisol steigt, also Sachen, die man
Stress
messen kann sozusagen. Genau, Stress. Wenn es nicht so wäre, würden wir wahrscheinlich nicht von Langeweile sprechen.
Da wäre es ja nicht, ich glaube, der körperliche Aspekt macht es ja auch unangenehm dann.
Genau. Es gibt sozusagen, wie gesagt, weil es so noch umstritten ist, das Thema, gibt es auch Leute, Thomas Götz in Deutschland, in Konstanz, der davon spricht, es gibt auch Langeweile, die ohne diese Arousal-Steigerung kommt. Aber die meisten Studien sprechen eigentlich schon davon, dass wir diese erhöhte Herzfrequenz und alles haben.
Das bei Thomas Götz hat auch von mehreren Langeweilen gesprochen, was ich ein bisschen komisch fand. James Denker, der das mit diesem Video gemacht hat, genau, mit dem Wäscheaufhängen, der hat gemeint, es gibt nur eine Langeweile und diese verschiedenen Stufen, die Thomas Götz versucht, genau, herauszuarbeiten, werden gehören zu dem Prozess und werden nichts Verschiedenes, was ich auch viel sinnvoller halte, weil es gibt ja nur ein Wort Langeweile, also dass man alles darunter zusammenfasst, finde ich, macht auf jeden Fall mehr Sinn, als das aufzuteilen.
Ja, man hat versucht, das zu messen, wann Langeweile anfängt oder nicht. Das konnte man im EEG sozusagen machen, weil da gibt es so Alpha-Wellen und Beta-Wellen, die anzeigen, wie aufmerksam unser Gehirn momentan ist. Alpha-Wellen sind die, die bei einem entspannten Zustand sind, Beta im hochaufmerksamen Zustand. Aber auch da kann man dann halt schwer unterscheiden, okay, ist die Person sozusagen sich gerade am Entspannen oder am Langweilen.
Aber man hat ja dann schon auch Langeweile verorten können, oder?
Du meinst neurologisch,
genau,
im Gehirn?
Ja.
Also es gibt Bereiche im Gehirn, die damit korrelieren sozusagen mit dem Gefühl der Langeweile. Das ist der Default Mode Network, den man um das Jahr 2001 sozusagen entdeckt hat, was sehr interessant ist, weil man bis dahin immer geglaubt hat, okay, entweder das Gehirn arbeitet, wenn wir aufmerksam sind, oder es arbeitet halt nicht. Was man mit dem Default Mode Network erkannt hat, sozusagen, das Gehirn, egal ob wir jetzt etwas aktiv machen oder nicht, ist immer am Arbeiten. Also es passiert immer irgendwas im Gehirn. Und dieses Default Mode Network ist einer der Bereiche, die im funktionellen MRT, also da, wo man sehen kann, was wird gerade, welcher Teil des Gehirns arbeitet gerade, ist der am häufigsten korreliert mit dem Gefühl der Langeweile.
Okay, und wie kann man sich vorstellen, wenn der Bereich aktiv ist? Ist das dann so ein Dösen-Standby-Modus? Oder wie kann man das beschreiben mit anderen Worten, die vielleicht verständlicher sind? Standby, trifft das?
Standby-Modus ist vielleicht ganz gut. Also Default Mode Network ist auch aktiv sozusagen, wenn man entspannt. Deswegen kann es das auch wieder nicht differenzieren. Und es ist halt aktiv sozusagen, wenn wir als Menschen inaktiv sind, während wir rumliegen, während wir im Resting State sind, während wir sozusagen nicht viel machen, außer rumgucken. Mhm. Genau. Und das Default Mode Network ist auch ein großes Thema seitdem geworden, wurde vielfach recherchiert. Ich habe da auch Paper gelesen, die gesagt haben, dass sozusagen das DMN, Default Mode Network, auch bei Patienten, die Alzheimer irgendwann entwickelt haben, dass da die Konnektivität viel schlechter war, dass sie mit vielen depressiven Symptomatiken korreliert und dass sie auch in der Pathophysiologie des ADHS zum Beispiel eine Rolle spielt. Was einfach zeigt, es macht schon Sinn, dass wir auch diese Teile des Gehirns benutzen.
Ja.
Weil solange wir diese Teile des Gehirns nicht benutzen, können wir sie nicht trainieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das weißt, so mit Gehirn, so je mehr wir unsere Neuronen benutzen, desto mehr werden sie aufgebaut, desto weniger werden die Konnektionen, die Verbindungen unter den Neuronen sozusagen abgebrochen.
Ja.
Und man hat halt dann bei Alzheimer-Erkrankten herausgefunden, dass sie öfters abgebrochen sind in diesem Default-Mode-Network.
Man kann das trainieren, auch dass sie dann vermehren oder einfach, dass sie nicht abgenutzt werden?
Genau, dass sie auch sich vermehren. Und was interessant ist, was es sozusagen impliziert, dass man sagen würde, okay, also das ist auf keinen Fall irgendwie belegt, aber sozusagen, was man daraus schließen könnte, wäre, dass man sagen könnte, okay, Leute, die häufiger dieses Default-Mode-Network benutzen, bei denen ist letztendlich wahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlich, dass sie irgendwann einen Alzheimer ausbauen können. Also, dass man das sozusagen als Biomarker benutzt.
Das wäre jetzt eine Interpretation.
Das wäre eine Interpretation, das ist nicht belegt. Wollen wir zum zweiten Song?
Ja, können wir machen. Was hast du ausgewählt?
Ich habe etwas ausgewählt, wo ich auch drauf gekommen bin, als ich die Studien gelesen habe, weil da wurde einmal geschrieben, diese Beta-Wellen, die treten auf, wenn man spannende Musik hört, und die Alpha-Wellen im EEG treten auf, wenn man langweilige Musik hört. Und ich habe überlegt, okay, was ist langweilige Musik? Und mir ist zuerst dieser Gedanke an Minimal-Musik gekommen, sozusagen Musik, die sich kaum verändert. Und der Vater der Minimal-Musik ist ja Philip Glass. Und es gibt da ein Zitat von Peter Sellers, dem Theaterregisseur, der die Wirkung der Musik beschreibt, indem er sagt, Bei Phil ist es ein bisschen wie bei einer Zugfahrt einmal quer durch Amerika. Wenn sie aus dem Fenster sehen, scheint sich stundenlang nichts zu verändern, doch wenn sie genau hinsehen, bemerken sie, dass sich die Landschaft sehr wohl verändert. Langsam, fast unmerklich. Und dieses Zitat hat mich sehr wieder an Breaking Bad tatsächlich erinnert. Und genau, deswegen habe ich von Philip Glass genommen, gespielt von Víkingur Ólafsson in Piano Works, die Etude Nummer 2.
Ja, ja, cooler Song auf jeden Fall. Das ist echt geil. Ich habe von ein sehr langweiliges Stück mitgebracht von John Cage, 4:33. Heißt das, und es dauert 4 Minuten 33 und es passiert nichts. Und das hören wir uns jetzt an. Okay. Und bitte auch zu Hause anhören, und wir hören uns das jetzt auch hier an.
Ja, 4 Minuten 33.
Gott und Löffel.
Ah, Gott und Löffel, sag ich mal.
Gott und Löffel.
Ah, Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Göffel.
Gott und Löffel.
Ja, wir haben jetzt 4:33 von John Cage gehört. Wie geht's dir?
Ja, ich glaube, ich war gelangweilt sogar.
Ja, also doch, würde ich schon auch sagen.
Es hat,
mir ist aufgefallen, ich habe mehr an meinen Fingernägeln gekaut.
Du hast mit deinem Bart gespielt,
ja,
mit deinem Pflaumen eher gesagt. ja, es passiert, also es ist ein Rauschen und ein Klopfen irgendwie im Hintergrund. Aber ich habe gemerkt, dass mein Herz schneller schlägt. Also vielleicht habe ich mir das auch eingebildet. Aber dieses körperliche Arousal habe ich, glaube ich, gemerkt.
Ja, schon interessant, auf jeden Fall.
Meine Gedanken sind auch gar nicht so geschweift. Also
meine schon schnell abgeschweift.
So. Also ich hatte am Anfang Gedanken, so, gleich fangen wir wieder an, was mache ich morgen? Mhm. Und irgendwann war es dann wirklich ein bisschen so dämlich einfach.
Stereo-Sound im Hören, ja.
Ja, echt so.
Ja, ist lustig, wie sich auch Langeweile über die Jahre halt anders konnotiert hat. Mittlerweile wird Langeweile ja eher als sowas wie fast ein Luxus gesehen.
Ja, ja, das ist, man kann sich mal langweilen, man will sich mal an den Strand legen, und wenn man das mit den Definitionen von den Philosophen vergleicht, die das ja wirklich als die Hölle oder den Himmel beschrieben haben, ja, es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Was hat sich die Sprache einfach, die Bedeutung des Wortes wahrscheinlich auch verändert?
Ja, es ist auch, glaube ich, durch unsere Zeit, da gibt es ganz viele TED-Talks, wo so amerikanische Wissenschaftler so sehr affektiert darüber reden, dass wir die Langeweile wiedererkennen müssen, weil wir sozusagen immer stimuliert werden in unserer heutigen Gesellschaft, dadurch, dass wir sowas wie Smartphones haben oder das Internet.
Und also Langeweile als Handlungsmotivation haben wir ja schon so ein bisschen erklärt.
Ja.
Und so als kreativen, als Ausgang von kreativem Schaffen wird das ja auch oft angesehen. Gibt es da Studien zu?
Ja, also es wird schon im Moment davon ausgegangen. Thomas Goetz beschreibt auch, dass er das nervig findet momentan in der Diskussion, dass man Langeweile entweder positiv oder negativ konnotiert, sondern es geht darum, wie verarbeitest du Langeweile. Aber wenn man Langeweile sozusagen richtig nutzt, das sagt zum Beispiel Dr. Sandy Mann, dass man dadurch erst so was wie Kreativität und Produktivität erst entdecken kann.
Ich finde, das hat auch keinen Sinn, das negativ oder nur positiv zu sehen, weil es gehört ja zu Menschen dazu. Es ist jetzt nichts Pathologisches. Da gibt es wahrscheinlich auch ein Ausmaß, wo es dann irgendwie krankhaft wird. Ich glaube, das löst auch, oder zumindest ist korreliert mit Depressionen. Man weiß jetzt nicht, ob Depressive mehr Langeweile haben oder ob Langeweile Depressionen auslöst.
Aber genau, also es gibt da ein Paper, wo das klar differenziert wird, wo man sagt, okay, Langeweile ist nicht gleich Depression.
Ja, ja,
eben. Aber es ist etwas, was von depressiven Menschen schon sehr viel beschrieben wird, dass das Quälendste für sie eigentlich so dieses Langeweile-Gefühl ist.
Genau, aber die Reihenfolge kann man da, hat man noch nicht festgestellt, ne?
Nee, schwierig zu sagen. Aber um ganz unwissenschaftlich, so aus meiner eigenen Erfahrung, so die Leute, die ich kenne, die schnell gelangweilt sind, das sind eigentlich auch die Leute, die viel auf die Reihe bekommen. So. Also die Leute, die da nicht den ganzen Tag im Bett liegen können und nur YouTube auschecken.
Genau, also die Langeweile ist dann aber auch der Moment, wo man dann zu Aktivitäten greift.
Genau.
Und nicht das Aushalten von Langeweile gibt es auch nicht so oft.
Nee, es ist also, Langeweile ist sozusagen der Stimulus für unseren Körper, der sagt, okay, wir müssen jetzt was verändern, wir müssen uns etwas suchen, was uns aus diesem aversiven Zustand herausholt, damit wir wieder glücklicher sind.
Genau, dahingehend ist das sehr produktiv, Nervig wird es halt nur, wenn man diesen Zustand, diesen rastlosen, erwartenden, objektlosen Zustand nicht los wird.
Genau, und was in, wie gesagt, oft gesagt wird, ist, dass wir das halt nicht mehr so empfinden und dadurch gar nicht mehr in diesen Zustand kommen, dass wir jetzt was verändern wollen, eben weil wir dann auf Instagram hängen, weil wir eine Nachricht bekommen, dass wir was auf WhatsApp geschrieben bekommen haben, weil wir immer wieder auf unser Handy gucken können. Ich meine, wie oft passiert das, dass du das Handy so rausnimmst, in der Hand hältst und so denkst, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Das ist eigentlich
Weiß man, man erinnert sich wahrscheinlich, man nimmt es gar nicht mehr wahr, diese kurzen Versuche aus der Langeweile rauszukommen.
Genau. Insofern schon spannend und ich glaube, das ist auch in der heutigen Verhaltenstherapie wird das sehr oft benutzt, dass man sagt, okay, wir entschleunigen uns eher, wir versuchen sozusagen nicht dauernd stimuliert zu sein, sondern wir versuchen jetzt die Sachen bewusster wahrzunehmen. Wir versuchen, in diesen Zustand der Langeweile zu kommen, um wirklich herauszufinden, was wollen wir jetzt wirklich mit unserem Leben machen.
Mhm. Wobei, ist es dann Langeweile? Also ich finde, Langeweile oder Entspannung ist ja was anderes, weißt du, sich ausruhen und die Gedanken schweifen lassen ist ja nicht gleich Langeweile. Also Langeweile an sich muss ja schon etwas Unangenehmes sein.
Genau, also aber dass wir uns erlauben, überhaupt in diesen Zustand der Langeweile reinzukommen. Ich
will riskieren,
Genau. Ich habe da auch was von Harald Martenstein, der schreibt viel darüber. Der sagt, was ich auch interessant fand in unserer Zeit, er fährt eigentlich im Urlaub immer nur an die schlecht bewertesten Orte, so von TripAdvisor und sowas, an die schlecht gebuchtesten Hotel, weil er es liebt, sich zu langweilen und man bekommt das nur im Urlaub hin, sagt er, ohne irgendwelche Sehenswürdigkeiten. Und er sagt sogar, Langeweile, das ist für ihn wie High sein.
Okay, ja, gut, ob es dann langweilig ist noch, aber ja, weiß man nicht. Wenn er es sagt, dann ist es wahrscheinlich so.
Ja.
Ja, also jetzt in der nicht ganz so neuen Literatur war es ja auch Thema, gerade bei den Existenzialisten, also bei Albert Camus, kommt die Langeweile ja auch auf jeden Fall vor. In Der Fremde gibt es ja den Protagonisten, der einen tötet und auf der Beerdigung von seiner Mutter ist und man hat die ganze Zeit den Eindruck, dass der super gelangweilt ist.
Ja.
Und dieses Gelangweiltsein scheint dann auch in die Verurteilung mit einzugehen. Also er wird dann quasi verurteilt, weil er gar keine Teilnahme daran zeigt.
Ja.
Und bei Sartre ist es auch so, der schreibt zwar über den Ekel als existenzial, aber gleichzeitig löst er mit seinem Buch, was stellenweise sehr langatmig ist, Langeweile aus. Also er macht quasi zwei Existenziale mit seinem einen Buch.
Genau, was mir da auch eingefallen ist, ist ein Buch, was wir beide gerade gemeinsam gelesen haben, war Der Zauberberg von Thomas Mann, wo die Prämisse ja eigentlich ist, wir schicken Leute an einen Ort, an diesen Kurort, wo sie nichts zu tun haben.
Ja.
Und wo auch der Hans Castorp, der Hauptdarsteller, sich sozusagen nur langweilt. Und es gibt da auch sehr interessante Ausführungen von Thomas Mann zu dem Thema.
Ja, und auch man merkt bei ihm ja auch krass das körperliche Arousal dann.
Ja.
Also der wird ja genau die Phänomene eigentlich, die auch beschrieben werden, dieses dieses Stressige erfährt er dann ja wirklich.
Ja. Und um den Bogen zu schließen, würde ich auch sagen, dass man das bei Breaking Bad halt tatsächlich mitbekommt.
Dass es beschrieben wird oder dass der Konsument zur Langeweile genötigt wird?
Beides. Und ich finde, diese Fliegen-Episode ist ein sehr gutes Beispiel. Für alle, die nicht wissen, wovon wir reden, die Episode heißt The Fly, ist von Rian Johnson. Der hat Regie gemacht, der viel gehatet wird für Star Wars. Darüber reden wir noch irgendwann. Der aber auch die bestbewerteste Folge von ihm gemacht, von Breaking Bad gemacht hat, Ozymandias, das war beides von Johnson. Und The Fly ist tatsächlich die schlecht bewerteste Folge auf
IMDb. Aber so der Fanliebling, hat man auch das Gefühl.
Ja, und auch einer meiner Lieblinge.
Sie wird gleichzeitig als langweilig und gut befunden, was auch die Frage aufwirft, ob etwas langweilig und gut gleichzeitig sein kann. Und jetzt unabhängig von den Folgen, von den Folgen der Langeweile, sondern kann etwas langweilig und gut sein.
Ja, und kannst du die Folge beschreiben kurz, was da passiert?
Ja, also Walt geht in das Labor alleine erstmal und will anfangen, kontextmäßig einzuordnen, wie ist das, fällt mir gerade schwer, ist jetzt doch eine Weile her, also was ist die Situation in dem Handlungsverlauf?
Also genau, sie sind haben sozusagen gerade dieses Lab unter Gustavo Fring bekommen.
Gerade neu.
Genau, und
aber Walt, was stresst Walt? Also der ist ja irgendwie...
Seine Familie hasst ihn halt gerade. So, beziehungsweise seine Frau hat ihn rausgeschmissen. Er ist an einem Punkt in seinem Leben, wo er sagt, okay, der Punkt, wo ich hätte sterben sollen, den habe ich verpasst, sozusagen. Und jetzt muss ich irgendwie mit der verbleibenden Zeit noch irgendwas anstellen. was auch interessant und in diese Langeweile-Richtung geht. Und was er macht, ist sozusagen, sich so auf eine Fliege zu konzentrieren.
Genau, er will die einfach töten und schafft es nicht. Ja. Also er hat diese stumpfe Aktivität, wobei da, er wartet ja, dass er die irgendwann kriegt, aber er kriegt sie halt nicht.
Ja, und
bisschen wie mit dem Wäsche aufhängen, dann passiert mal was und irgendwann denkt man, okay, das klappt nicht mehr.
Ja, genau, und man denkt ganz halt irgendwo, es spielt auf irgendwas hin, irgendwas passiert, aber tatsächlich ist es nur der Moment einer wirklich, eine Momentaufnahme einer Charakterstudie von Jesse und von Walt und es ist ehrlich gesagt sehr spannend. Es zeigt zum ersten Mal so, wie die Charaktere über das nachdenken, was überhaupt passiert ist. Weil was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, diese 5 Staffeln, das ist ja nur die Zeitspanne eines Jahres. Also uns kommt das vielleicht länger vor, was die Charaktere erlebt haben. Mhm. Aber es ist eine sehr kurze Zeit, die eigentlich beschrieben wird. Und diesen Moment des Innehaltens, das ist so, hey, Moment mal, was mache ich eigentlich gerade? So, wieso bin ich hier reingekommen? Den gibt's in The Fly.
Den gibt es bei den Charakteren und bei dem Zuschauer gibt es den Moment, wo man die ersten 10, 20 Minuten noch denkt, gleich passiert was.
Ja.
Und irgendwann findet man sich damit ab, dass nichts passiert.
Ja.
Und dann wäre es nach James Dankert so, dass man sich dann langweilt, wenn man weiß, okay, jetzt erwartet man nichts mehr.
Ja.
Und der Moment kommt ja irgendwann. Man denkt ja nicht, okay, jetzt war es 40 Minuten langweilig, jetzt ist 5 Minuten noch was, passiert noch was.
Ja, ja.
Und was ich aber auch interessant fand, ist, dass die Folge ja eigentlich als Low-Budget-Folge gemacht wurde. Ne? Also die wurde gemacht, um Geld zu sparen, dass man eine Folge danach teurer machen kann. Und aus dieser Notlage heraus hat sich dann halt der Publikumsliebling und die schlecht bewerteste Folge heraus ergeben.
Ja, ich glaube, es gibt sogar, das ist ein Konzept von Serien, das heißt, ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, wie es heißt, Flaschen-Episode.
Genau, oder
so.
Ja.
Das gibt es auch bei BoJack Horseman oder sowas und das sind Community. Oft mit die coolsten Folgen, finde ich.
Ja. Das sind oft diese Einraumfolgen, wo man einfach dann Geld spart, um dann eine richtig heftige Episode zu machen.
Genau, und ich finde, ehrlich gesagt, das ist vielleicht auch gerade das, was mich am meisten so nicht stört, aber wo ich am meisten skeptisch bin, so jetzt in 2 Stunden so in einem Film zu erzählen, wofür wir in der Serie so viel Platz hatten, wo die Charaktere so atmen konnten. Ich hoffe, es passiert nicht zu viel und wir kriegen auch Charakterentwicklung und Charakterreflexion. Aber wie gesagt, ich glaube, keine Serie hat ihre Charaktere so gut gekannt, dramaturgisch wie Breaking Bad. Deswegen bin ich auch optimistisch, was das angeht.
Auf jeden Fall. Man muss sich halt auch schon auf das andere, auf das verschiedene Medium einstellen. Das ist ein Film. Also so viel Zeit können die sich nicht nehmen. Es muss ja schon was passieren.
Ja, ja.
Wobei es gibt auch langsame Filme einfach, die gut sind.
Auf jeden Fall. Der letzte Avengers-Film zum Beispiel hat sich auch echt Zeit genommen, bevor irgendwas passiert ist.
Ey, wird man jetzt gar nicht denken.
Ja, und das war, genau, das wird man nicht denken. Und ich glaube, dass gerade deswegen den Fans auch so gut gefallen hat. Aber so die erste 1,5 Stunden ist keine Action-Sequenz sozusagen.
Ja, ich bin mal gespannt, ob dann Schluss ist oder noch mehr kommt.
Bin ich auch gespannt.
Generell kann man vielleicht anhand der Fliegen-Episode sagen, dass etwas gut und langweilig gleichzeitig sein kann. Susan Sonntag hat das zum Beispiel auch gesagt. Sie meinte, dass die interessanteste Kunst, die sie überhaupt konsumiert hat, war langweilig. Und dass es einfach ihre Lieblingskunst war, die auch langweilig war. Sie sagt jetzt nicht warum, aber ich denke, es kann langweilig und gut sein.
Denke ich auch, ja.
Okay, dann der letzte Song. Welcher ist das bei dir?
Ich habe jetzt, ich wollte einen Shoutout machen an den Dissect Podcast von Spotify.
Ja, ich wusste, dass du das Lied nimmst.
Die sehr lange sozusagen Songs in 60 Minuten einen 3-Minuten-Song erklären. Was ich auch, teilweise geht es übers Ziel hinaus, aber manchmal kann ich mir das auch gut anhören tatsächlich.
Ich habe echt nur Kanye West-Songs bis jetzt mit angehört.
Und es ist ganz interessant. Und der Dissect-Podcast redet da über den Song Boredom von Tyler, the Creator, und erzählt aber, wie dieser Song entstanden ist und dass er aus mehreren Samples erstellt, von einem Song, der auch mehrfach gecovert wurde. Und diesen Song habe ich gepickt. Das ist God Bless the Child und ich habe es in der Variante von dem einzig wahren Stevie Wonder genommen.
Cool. Ich habe Langeweile genommen von Hannes Wader.
Ach.
Ja, ist selbsterklärend vom jungen Hannes Wader. Wegen dem Titel eher als wegen dem Song, aber der Song ist auch ganz gut.
Okay, cool.
Genau, okay. Also wir freuen uns echt über Feedback.
Ja, schickt uns alles. Wir haben auch alle sozialen Medien dann.
Ja, und genießt El Camino. Vielleicht nächste Folge besprechen wir kurz am Anfang, wie wir es fanden.
Genau, wir setzen uns hin und wir essen Popcorn und dann gucken wir uns das an.
Ja, Okay. Bis dahin. Willi!
Gott und Löffel.
Ah, Gott und Löffel, sag ich mal.
Gott und Löffel.
Ah, Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Löffel.
Gott und Göffel.
Gott und Löffel.